Und da wissen wir auch, dass in der Medizin Sprache ganz wichtig ist, wie rede ich eigentlich mit einem Patienten? Also wie dann Diagnosen überbracht werden oder auch, ich sag mal, Krankheitsverläufe angedroht werden, die möglich wären. Und ich denke so, oh Gott, ja, wie redet ihr miteinander? Ihr macht euch ja fertig. Aber ich glaube, je mehr Leute sich in der Organisation damit befassen, je mehr Sprachbewusstsein die haben, je mehr die merken, mit was für Suggestionen arbeite ich, wo kommen die eigentlich her, was sind das für Sinngebungen, ja, desto eher verändert sich auch der Umgang mit Patienten und mit Erkrankungen.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich-Wir-Alle-Podcast unserer Agentur Shortcuts. Dies ist eine unserer Impulsfolgen. Wir wollen dich hier in kürzeren Formaten zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
Ein größerer Block auch oder einige Fragen kommen auch noch aus Haltung und Gesundheitswesen. Wie kann das Modell der Haltung in der Arbeit mit Patienten in der somatischen Medizin zur Anwendung kommen? Ja, interessant. Kann natürlich auch vielfältige Weise sein. Was mir jetzt spontan als wichtigen Schlüssel einfällt, und da ist es ja im Prinzip auch in der Medizin, es ist ja ein linguistisch-konstruktivistisches Modell und deswegen hat es mit Sprache zu tun und Sprache wiederum hat auch mit neurolinguistischer Programmierung oder in der Wurzel mit hypnotischer Sprache zu tun. Und da wissen wir auch, dass in der Medizin Sprache ganz wichtig ist, wie rede ich eigentlich mit einem Patienten. Manche Ärzte sagen ja so, jetzt müssen Sie aufpassen, das wird gleich sehr wehtun. Da müssen Sie mal sehen, ob Sie es aushalten. Und du merkst so, ah ja, interessant, wie diese Person das formuliert. Das mag jetzt sachlich richtig sein, aber aus heilpsychologischer Sicht würde man das vielleicht ein wenig anders formulieren können. Also dieser Umgang mit Sprache. Wie rede ich mit Menschen, mit deren körperlichen Beschwerden? Wie frame ich das? Wie erzähle ich das? Das ist so etwas, was mir sofort einfällt. Und das andere, was ich auch manchmal erzähle, ist, ich bin darauf über Ken Wilber schon gekommen, Mitte der 90er. Da habe ich das Ganze noch gar nicht so richtig kapiert. Aber ich fand es interessant, dass er gesagt hat damals, je nachdem, in welcher Entwicklung, biografische Entwicklung, du ein Trauma erfährst, deine Energie angehalten wird, deine Entwicklung nicht so richtig vollständig ist, je nachdem, wann das passiert, hast du ein unterschiedliches Krankheitsbild später. Also Geschichten, die ganz früh passieren, führen eben auch in der Psyche oft zu einer tiefen Irritation, die nicht so über Wörter erreichbar ist. Auch so ein Phänomen, was ich jetzt aus der Aufstellungsarbeit kenne. Also wenn wir in den frühen nonverbalen Raum kommen, die ersten 2 Jahre oder die Geburt, und wenn da eben Dinge sind, das ist schon auch interessant, dass sozusagen die Haltung auch im gewissen Sinne sinngebende Möglichkeitsräume sind, die in unserer Biografie verankert sind und die weiter in uns agieren und sprechen, sodass es ja in der therapeutischen Arbeit, wenn jemand mit einer Spannung kommt, so eine typische Frage ist, kennst du das von früher? Ja, woher kennst du das? Oder wir eben auch, sagen wir aus der Aufstellungsarbeit kennen, jemand steht in der Position und regrediert auf eine bestimmte Art und Weise und plötzlich hast du den Eindruck, ah krass, der redet ja jetzt irgendwie fast wie mit so einer Kinderstimme oder diese Gefühle, wie sie formuliert werden, kommen aus so einer Kindlichkeit heraus, weil die Person mit einer Emotion, die noch nicht durchgefühlt worden ist, konfrontiert ist, die vielleicht aus einer gewissen biografischen Schicht kommt. Ja, also insofern ist das eine, wie rede ich selber? Ja, also in welcher Haltung bin ich so ein Mechanikerarzt, der nur über Dosierung und Medikamente redet, oder bin ich eben einer, der auch sozusagen mit dem hypnosystemischen Konstrukt interagiert, meines Gegenüber? Und das andere, aus welcher Haltung, ja, aus welcher biografischen Schicht kommt denn irgendwie meine Somatisierung? Ja? Woher kommt das, womit könnte das verbunden sein? Und welche Art von, sag mal, Gefühlsverflüssigung oder Bewegung in welcher biografischen Schicht, mit welcher Art von Erklärung oder Hilfestellung braucht es denn eigentlich? Und da in dem Kontext ist es natürlich auch interessant, dass Ich-Entwicklungstool, also auch der Ich-Entwicklungstest, ursprünglich als diagnostisches Mittel eingesetzt wurde und nur als diagnostisches Mittel, um zu gucken, was ist das passende Treatment für mein Gegenüber? In welcher Haltung ist dieser Mensch? Wie kann ich reden? Was ist sinnvolle Intervention? Also das ist, wo Jane Lovinger herkam. Und ich glaube nicht, dass sie das auch anders gesehen hat. Es war für sie so ein, für Fachleute ein Fachtool. Dass wir jetzt irgendwann sagen, hey, das gilt für Entwicklung von Führungskräften, die können das auch benutzen. Ich weiß nicht, wie sie darüber denken würde. Wird vielleicht denken, hä? Da habe ich ja noch nie dran gedacht. Ne? Oder vielleicht würde sie sogar sagen, nein, das geht nicht. Das muss nur im klinischen Kontext und nur von Fachpersonal. Kann auch sein, ja. Und dass diese Erweiterung ja später stattgefunden haben und da auch Susan Cook-Reuter eben berichtet hat, dass sie schon, also Jane Lovinger schon kritisch gegenüber ihrer Erweiterung war, weil sie ja so ein bisschen das Spirituelle, also Susan Cook-Reuter das Spirituelle mit reingenommen hat, indem sie das Transpersonale genauer untersucht hat, das heißt die Haltung, die nach denen kommen, die Modell beschrieben sind, also die nach der systemisch Autonomen kommen, sie also genauer untersucht hat, und das war dann Jane Lovinger schon zu spiri. Sagt er, nee, da gucken wir nicht so hin. Also es ist interessant, dass dieser Spannungsbogen also durchaus da ist. Es ist ein diagnostisches Instrument gewesen, da kommt es her. Da ist es auch mal gestartet, da sind auch die Beispiele her. Das war der Kontext. Es wurde dann erweitert auf verschiedene andere Kontexte, auch sicherlich unter dem Einfluss von Spiral Dynamics, das ja auch so bisschen den kulturellen Blick mit reingebracht hat, also das kollektive Innen, nicht nur das individuelle Innen. Und insofern würde ich sagen, ja, das kann auf vielfältige Weise in Anwendung kommen. Und auch hier haben wir ja eine Gruppe in der Community Gesundheitswesen und Haltung. Da forschen eben auch viele, sind unterwegs, tauschen sich Therapeuten aus. Also Gabriel Ellis fällt mir gerade ein, der auch als Coach und Berater unterwegs ist und eben aus dieser Richtung Buddhismus, Philosophie, Hegel kommt und auch so eigene Übersetzungen hat und ganz interessante eigene Ansätze hat, wie man solche entwicklungsorientierten Modellen nutzen kann. Und auch die nächste Frage hier, Haltung und Gesundheitswesen, wie kann ich das Modell der Haltung als Arzt, Pfleger, Therapeut im Kontext mit Patienten nutzen? Auch wahrscheinlich ähnliche Antwort wie vorher, ja, diagnostisches Mittel, wie rede ich, was versteht mein Gegenüber, in welchem Komplexitätsgrad kann ich reden? Oder was ist auch der Anteil, also mit dem ich da gerade zu tun habe? Also klassisch nach Jane Lovinger, ja, ich benutze das als Diagnostikinstrument. Und das andere ist, in welcher Haltung bin ich? Wie rede ich? Aus welchem Raum rede ich? Und was ist mein Bewusstsein für auch meine Art der Intervention und meine Art der Co-Kreation von Heilung mit meinem Gegenüber? Ja, und auch da machen wir gerne so Beispiele Heilung aus. Wie schauen wir auf Heilung in den verschiedenen Haltungen? Ja, und das ist immer ein kleiner Schock, wenn ich im Gesundheitswesen unterwegs bin, in Krankenhäusern oder so, und da Vorträge halte. Und wir dann mit der Frage konfrontiert sind, hallo, ihr seid jetzt alle berufene Heiler im Heilwesen. Ja, und das natürlich in diesen rationalistisch-funktionalen Logiken, in denen wir da noch drinstecken, oft total vergessen wird. Das sind ja Systembediener geworden, die Systemlogiken bedienen und manchmal wir uns in unserem Selbstverständnis als Heiler davon gelöst haben, ja, und anders unterwegs bin. Und da interessanterweise die Menschen, die am meisten mit den Menschen zu tun haben, Pfleger, Therapeuten und so, die sind oft noch am bewusstesten darüber. Weil die zwar auch sozusagen die systembedingte Ohnmacht durch dieses ganze Bedienen von irgendwelchen Logiken sind der auch ausgesetzt, aber sie haben oft noch den individuellen Kontakt, während der bei Ärzten oder gerade in so einem Klinikbereich so in Abstraktionen stattfindet, ja, und eben in Taktungen. Und insofern ist das Modell der Haltung im Gesundheitswesen oft ein Kulturspiegel. Was machen wir denn hier eigentlich? Ja, welchen Logiken folgen wir? Wie sind wir dazu gekommen? Man wollte ja diese, ich sag mal, Wirtschaftslogik da reinbringen, weil wir vorher eher Feudalsysteme hatten, ja, die dann eben auch nicht effizient waren. Dann haben wir alles der Effizienz untergeordnet, mit auch den totalen Auswüchsen, ja, und Regulierungswahn, sodass die Eigenbestimmung da nicht so richtig entstehen kann und die Unschärfebereiche da so übersehen werden. Oder dieser Klassiker: Wenn Knie mehr bezahlt kriegt, haben mehr Leute Knie. Ja, und wenn Rücken weniger dotiert wird, dann gibt es weniger Rückenleiden. Ja, also dass sozusagen die Krankheiten den Abrechnungstabellen folgen in ihrer Häufigkeit. Ne. Ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Branche, die mit dem Blick auf die Haltung vielleicht auch erkennen kann, wo der nächste Schritt Richtung sinnvoller Veränderung sein kann. Und das ist auch eine Erfahrung, die ich in vielen praktischen Projekten gemacht habe, dass das eben auch so eine Hoffnung hat und gerade dieses feudale Silo-Denken so damit ein bisschen in Bewegung kommt. Die dritte Frage: Könnte die Vermittlung von Konzepten aus der Haltungserweiterung den Patienten im Umgang mit Erkrankung und Gesundheitsförderung eine Unterstützung bieten? Und wie wäre das implementierbar? Auch interessant. Ja, generell klar, bin ich an Selbstentwicklung interessiert, ist ja mein Umgang mit allem Leid und mit allen Unpässlichkeiten was anders. So wie Jens Korsten immer sagt: Situation, du bist mein Coach. Und natürlich kann ich jemanden, der in der erweiterten Haltung ist, andere Angebote machen, der eben auch mit sich und der eigenen Sterblichkeit vielleicht schon einen anderen Umgang gefunden hat. Ja, ob ich das dann da implementieren kann. Ja, ich würde auch da sagen, Angebote, Gesprächsangebote, Kontexte schaffen. Und auch da ist ja manchmal diese Art, wie wir uns in Kontexten mit Krankheit funktionalisieren, erschreckend für alle Beteiligten. Also wie dann Diagnosen überbracht werden oder auch, ich sag mal, Krankheitsverläufe angedroht werden, die möglich wären. Und ich denke so: oh Gott, ja, wie redet ihr miteinander? Ihr macht euch ja fertig. Das ist ja vielleicht gar nicht so eben im Sinne von Heilung. Aber ich glaube, je mehr Leute sich in der Organisation damit befassen, je mehr Sprachbewusstsein die haben, je mehr die merken, mit was für Suggestionen arbeite ich, wo kommen die eigentlich her, was sind das für Sinngebungen, ja, desto eher verändert sich auch der Umgang mit Patienten und mit Erkrankung, ja, dieses ganze Bewusstsein. Und in dem Kontext finde ich es auch interessant, dass ich ja viele Menschen kenne, die mir von ihrer Haltungserweiterung erzählen und wie sie so den Entwicklungsweg erlebt haben. Und nicht wenige krasse Veränderungen hatten durch Krankheit, durch manchmal auch Todesnähe, durch Konfrontation mit echtem Leid und da dann auch gemerkt haben, wenn ich weiter so denke wie früher, dann mache ich mich jetzt hier fertig. Ne? Also Beispiel: Bekannter hat einen Schlaganfall und da wurde ihm auch gesagt, sie dürfen jetzt nicht mehr so denken wie früher und sich mit dem vergleichen, wie es mal war, sondern gucken sie einfach, ob es ein bisschen besser ist als gestern. Aber verlangen sie von sich nicht mehr, dass sie einen dreifachen Salto vom 5-Meter-Brett machen. Das wird nicht mehr passieren. Ja, und wenn ich mich dann eben in der Haltung des Beschwerden, Mensch, früher war so und die Ärzte hätten dies und wäre es nicht das und so da bleibe, ja, dann schaffe ich ja ganz viel unnötiges Leiden, was durch mein Denken entsteht, zusätzlich zu dem wahren Leiden oder echten Leiden, was durch meine körperlichen Beschwerden entsteht. Ja. Und dieses Bewusstsein, die innere Haltung zu verändern, das entsteht durchaus bei Menschen, wenn sie die Unausweichlichkeit ihrer Situation akzeptiert haben und gemerkt haben, okay, es war ein Schlaganfall, ja, wird nicht wieder so sein. Und jetzt konstruiere ich eine andere Selbstgeschichte. Jetzt schaue ich anders auf Möglichkeiten, auf Bedingtheiten, auf wie ich eben in Verbindung existiere. Und dadurch erlöse ich mich sozusagen von meinem unnötigen Leiden, was ich durch das Kommentieren in mir selber noch erzeuge. Ne? Und ich glaube, dieses machen ja ganz viele gute Therapeuten, Ärzte und so weiter, dass die Menschen dahin coachen, dahin führen, das zu tun, weil Haltungserweiterung findet ja auch jenseits der Kenntnis eines Haltungsmodells statt. Das ist ja nur die Landkarte und manche Leute gehen die Wege auch ohne Landkarte, ne, und kommen trotzdem in Rom an. Also man kommt auch ohne Landkarte hin, man muss halt gut sich durchfragen und gute Begleiter finden, die einem hilfreiche Hinweise geben, ne. Aber ich glaube, das kann die Kenntnisse über diesen ganzen Vorgang nochmal deutlich machen. Und ich glaube, das erlebe ich auch im Gesundheitswesen, dieser Blick auf die Missstände. Wie machen wir das eigentlich? Oh Gott, es ist ja teilweise brutal. Muss das so sein? Kann das nicht anders sein? Ja. Und da gibt es ja Gegenbeispiele hier, die berühmten Waldkliniken in Thüringen, die, wie heißt der, Thies, glaube ich, die das ja ganz anders machen, andere Logiken haben. Und wo wir nur hoffen können, dass sich solche Praxisbeispiele einer anderen gesamtheitlichen Haltung in der Krankenhausführung dann verbreiten. Und die müssen natürlich auch genauso Geld machen und sind diesen Systemen unterworfen, aber machen das eben anders.
Das war eine Folge von Ich, Wir Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und noch Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.